Danke vielmals, guten Morgen miteinander. Am Abschluss von so einer langen Zeit, Markus und Irene, könnte man natürlich einiges noch fragen. So das schönste Erlebnis, das wir gemacht haben in den 13 Jahren. Der wunderbarste Gottesdienst. Die eindrücklichste Begegnung vielleicht auch. Oder das absolute Highlight. Ich meine, das müsste ja schon ein bisschen beziffern sein. Wobei, ich habe dann plötzlich überlegt, eigentlich interessiert mich etwas ganz anderes. Nämlich, welches ist die absolut schönste, gesegnetste, wunderbarste Sitzung gsi, die wir erlebt haben? Wir können das nachher austauschen miteinander. Weil heute Morgen muss ich mit einem Gerücht aufräumen. Es ist also schon nicht so, dass der Heilsame-Offizier, der Choroffizier im Speziellen, nur einfach am Sonntagmorgen vom 10 bis um 11:30 arbeiten tut. Das ist also nicht so. Und als Heilsame-Offizier darf man wahnsinnig viel Positives erleben. Darf unterwegs sein mit den Leuten, schöne Erlebnisse haben, wunderbare Gottesdienste, eindrückliche Begegnungen, Gott an der Arbeit beobachten. Und dazu gehören auch durchaus gesegnete, wunderbare Sitzungen miteinander zu erleben. Ich weiss nicht, wie es euch geht mit dem Thema Sitzungen. Ich weiss nicht, wer von euch die Hand heben würde, wenn ich fragen würde, wer von euch liebt Sitzungen? Wer von euch würde sagen, mit dem fühle ich, ja genau, ich habe ein paar Sitzungen mit den Christen erlebt, mit dem fühle ich meine Freizeit mega gerne auf. Ganz egal, wie ihr es haltet mit Sitzungen und was ihr euch jetzt gerade vorstellt, wie das mit meiner Predigt zusammenkommt, ich möchte heute Morgen mit euch unter anderem in eine Sitzung hineinschauen. Ich könnte mir vorstellen, an dieser Sitzung wären wir alle zusammen sehr gerne dabei gewesen. Auch Jesus hat Sitzungen abgehalten. Von dem bin ich überzeugt. Unter anderem mit seinen Jüngern. Auch er ist zusammen gesessen, hat mit ihnen geredet. Und die Sitzung, die ich jetzt heute Morgen vor Augen habe, der würde man neudeutsch wahrscheinlich Business Lunch sagen. Wir lesen nämlich zusammen in der Apostelgeschichte, im Kapitel 1, Vers 4, einmal, es war bei einer gemeinsamen Mittagszeit, wies Jesus sie, die Jünger, an. Und für mich tönt das ganz und gar nach einer Sitzung, die da abgehalten worden ist. Etwas Wichtiges hat müssen miteinander geteilt werden. Die Jünger damals haben in einer herausfordernden Zeit gelebt. Weil 40 Tage vor dem Treffen mit dem Jesus ist der gleiche Jesus gekreuzigt worden, getötet worden, auferstanden. In der Zwischenzeit ist er da mal auftaucht und da wieder verschwunden. Einfach so, wie es gerade für ihn gestummen hat. Und die Jünger haben sich wahrscheinlich gefühlsmässig irgendwo zwischen unbändiger Freude, dass der Jesus da ist, spürbar ist, lebt, und gleichzeitig die totale Unsicherheit von dem, wie es weitergeht, von dem, was vor ihnen steht, bewegt. Ich glaube, die Jünger hatten nicht wirklich einen Plan gehabt. Aber Jesus hat einen Plan gehabt. Und von dem Plan hat er ihnen erzählt in dieser Sitzung. Von dem Plan hat er ihnen das Herz gefüllt an dem Business Lunch. Jesus hat erzählt, dass er dann in kurzer Zeit schon wird zurückgehen in den Himmel. Und dass seine Jünger dann nach dem Heimgang sollen warten in Jerusalem auf den Heiligen Geist. Und dann folgt die berühmte Verheißung mit dem Auftrag, den wir auch kennen. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Jesus hat den Jüngern gesagt, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Wow, wenn das mal nicht ein Auftrag ist, wenn das nicht mal ein Job ist, der da auferlegt wird, der Auftrag zur Weltmission. Und Jesus spricht den Auftrag aus. Jesus sendet seine Jünger. Und sagt ihnen gleichzeitig, ich gebe euch das mit, was ihr braucht. Ich gebe euch das, was ihr nötig habt dazu. Ich schenke euch den Heiligen Geist. Er wird auf euch kommen, in euch leben. habe mich dann gefragt, ob die Jünger wirklich begriffen haben, was denn da unter dem Heiligen Geist zu verstehen ist. Ich könnte mir vorstellen, dass sie keinen Plan hatten. Aber sie haben sich aufgemacht nach dem Heimgang nach Jerusalem und haben gewartet auf den Heiligen Geist. Und dann lesen wir weiter in Apostelgeschichte 2. Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Jetzt sitzt du vielleicht da und denkst im Moment, Andi, du bist einfach 2 Wochen zu spät. Vor 2 Wochen haben wir miteinander Pfingsten gefeiert. Jetzt kommt er nochmal mit dem Pfingsttext. Und ich sage, du hast recht. Ich bin schlicht zu spät für das. Aber ich begeistert die Apostelgeschichte und das Pfingsten und jedes Mal mehr, dass ich das Gefühl habe, es lohnt sich doch nochmal ein bisschen darüber nachzudenken. Weil wir sind eigentlich in der Zeit nach den Pfingsten. Und was in dieser Gemeinde dort in Jerusalem nach Pfingsten passiert ist, ist eigentlich unglaublich. Nach dem Pfingstwunder, nach dieser Ausgüssung vom Heiligen Geist, ist Post abgegangen. Da lesen wir unter anderem von dem, dass der Petrus angestanden ist, mit Vollmacht und predigt hat und mit lauter Stimme erzählt hat, dass er ihnen etwas weitergeben muss, was unbedingt jeder von ihnen wissen soll. Ich habe euch etwas zu sagen, was ihr unbedingt wissen müsst. Und anschliessend an diese Predigt lesen wir davon, dass 3000 Menschen Jesus Christus gefunden haben. 3000 Menschen, die dem Jesus vorher nichts zu tun hatten, haben erkannt, was es für ihr Leben zu tun hat und haben sich eingeladen darauf. Und die Gemeinde ist gewachsen. Und was dann passiert ist, in der Art, wie die Gemeinde sich getroffen hat, wie sie zusammengelebt hat, ist unglaublich. Jesus hat diesen Jüngern einen klaren Auftrag gegeben. Ihr werdet mit Kraft erfüllt werden. Und diese Kraft wird euch befähigen, meine Zeugen zu sein. Und für uns heute müssen wir wissen und uns bewusst sein, der Auftrag, der hat auch heute noch Gültigkeit. Der ist nicht einfach damals ausgesprochen worden an die 11 Männer und ihrem Umfeld, sondern der Auftrag lebt weiter. Ist nicht abgeschlossen. Der Auftrag hat sich auch nicht verändert. Versteht ihr? Der Auftrag, als Nachfolger von Jesus in dieser Welt zu leben, ist genau der gleiche. Es gibt nicht irgendeine Light-Version. Der Auftrag für die Nachfolger von Jesus Christus ist seit 2000 Jahren der gleiche. Geht raus in die Welt. Geht zu den Menschen, die mich nicht kennen und erzählt ihnen. Ladet sie ein, eine Erfahrung mit mir zu machen. Eine Erfahrung, die ihr Leben wird verändern. Und ich erinnere mich an die Abschlussbotschaft von Henry Condon letzten Sonntag, weil das verbindet sich miteinander. Für Menschen beten, sich kümmern und dann die Möglichkeit besteht, den Glauben zu teilen. Genau um das geht. Anteil nehmen am Leben von Menschen. Am Leben von Menschen, die Jesus nicht kennen. Der Auftrag steht, auch heute noch. Aber Jesus hat damals der Business Lunch, die Sitzung, nicht einfach durchgeführt mit einem Briefing zur Weltherrschaft. Das war nicht sein Ziel. Er hat sie ermutigt, an einer Gemeinschaft zu bauen, die geprägt ist durch die Liebe von Gott. Eine Gemeinschaft, die die Welt verändert. Jesus hat von einem Aufbruch geredet, von einer Veränderung, von dem, was bisher da war, von etwas komplett anderem als das, was vorher geherrscht hat. Und ich habe mir gemerkt, bei dem Wort Aufbruch ist es wichtig, dass man den Akzent nicht auf dem Wort Bruch setzen tut. Aufbruch heisst nicht irgendetwas anbeugen, irgendetwas wollen anbrechen, sodass es dann irgendwie krampfhaft erreicht wird. Aufbruch heisst, Gott macht mir meine Augen auf für seine Kraft, die in mir lebt. Jesus zeigt mir, dass seine Kraft in mir gross wird. Dass die grösser ist als irgendein eigener Geist vom Jammern, vom Rückzug, von der Resignation. Aufbruch bedeutet, dass ich dem Geist, der mir innelebt, mehr vertraue. Dem Geist, der die Bibel sagt, er wird bei weitem überwinden. Er wird bei weitem überwinden. Es wird um viel mehr gehen, als das, was ich mir vorstellen kann. Und ich merke, ich wünsche mir, dass ich mir dem immer wieder mehr bewusst werden darf. In mir innen lebt eine Kraft, die bei weitem überwindet. Nicht nur so ein bisschen knapp, sondern wirklich mit Resten. Und die Frage stellt sich einfach, glauben wir daran, dass das die gleiche Kraft, die damals gewirkt hat, die alles auf den Kopf gestellt hat, auch bei diesen Jüngern, dass die gleiche Kraft heute noch wirken tut? Oder glaube ich vielleicht mehr dem eigenen Gefühl, manchmal nicht zu genügen, nicht zu können, das nicht können schaffen, was mir auferlegt ist, vielleicht auch der Angst, nicht die genügend Fähigkeit zu haben? Wem glaube ich? Wem glaube ich mehr? Ich wünsche mir von Herzen, dass in uns die Tatsache mehr gross werden darf. Bewusst werden, dass wir eine Kraft in uns haben, die Leben verändert. Und ich wünsche es im Speziellen euch, Markus und Irene, dass ihr bei dem, was ansteht, an neue Beziehungen, wieder neue Kraft zu investieren, in ein Chor, in eine Arbeit, die ihr jetzt noch nicht so kennt, aber werdet kennenlernen. Ich wünsche mir für euch, dass ihr erleben dürft, ihr habt eine Kraft, die mit euch kommt und mit euch ist, die bei weitem überwindet. Die euch nicht nur so knapp schaffen lässt, sondern es soll mit genügend gelingen. Ich möchte mit euch heute Morgen überlegen, um was geht es, wenn wir uns vorbereiten auf das. Weil anfangen tut es mit dem Hunger nach Jesus. In der Bibel wird das Wort Essen oder das Bild vom Essen immer wieder gebraucht und das ist mir sehr sympathisch. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Jesus selber sagt von sich, ich bin das Brot des Lebens. Und dabei ist es ihm wichtig, dass es in diesem Zusammenhang darum geht, dass wir den Hunger nach Jesus sättigen tun, indem wir ihn immer wieder von neuem bewusst in uns innen Platz geben. Lasst Raum einnehmen in unserem Herzen. Es geht um einen Hunger nach Jesus, um ein tiefes Verlangen. Und Hunger ist eigentlich ein gutes Bild. Und ich möchte euch fragen, mögt ihr euch erinnern, wenn ihr das letzte Mal so richtig Kohldampf gehabt? Also nicht nur so ein bisschen Hüngerli, wie man heute sagt, sondern so das Gefühl hast, wenn ich jetzt nicht sofort etwas überkomme, dann, oder? Also so richtig Kohldampf. Weil es ist doch so, wenn du so richtig Kohldampf hast, wenn du so richtig Hunger hast, dann nimmst du das, was Gott dir anbieten tut. Wenn du wirklich Hunger hast, dann nimmst du das Erbe, das Gott dir anstreckt. Oder das Rüebli, je nachdem, was besser passt. Aber du wartest nicht dort und sitzt und sagst, ja, nein, eigentlich hätte ich viel lieber ein Steak. Versteht ihr? Wenn du Hunger hast, dann nimmst du das, was Gott dir hinreichen tut. Dann bist du nicht einfach wählerisch. Aber ich habe manchmal das Gefühl, wir verhalten uns ein bisschen wie Gourmets, wir Christen, in dieser Zeit, in der wir drin leben. Wir wünschen uns Erweckung, wir wünschen uns Aufbruch. Aber der soll dann bitte so kommen, wie wir uns vorgestellt haben. Oder? Der soll bitte so kommen, wie ich das noch verstehen kann und irgendwo einordnen kann. Und meine Vorstellung von Erweckung und Aufbruch ist prägt durch mein Leben, durch meine Lebenssituation, durch meine Lebensgeschichte, durch meine Prägung und durch meine theologischen Konzepte. Von dem mache ich mir irgendeine Idee. Und dann wirkt Gott vielleicht tatsächlich und ich ziehe ihn wie einen Vorhang. Weil, ja, so habe ich mir das Wirken vielleicht von Gott nicht vorgestellt. Ich meine, so passt das vielleicht nicht ganz in mein System rein. Und dann warte ich. Und warten. Und es könnte sein, dass die Kraft vom Heiligen Geist irgendwo ganz auf eine andere Art und Weise wirkt, aber ich es gar nicht mitbekomme. Eine der wichtigsten Aufgaben von Jesus damals war es, dass er die Menschen eingeladen hat, dass sie den Rahmen von ihrem Verständnis, wer und wie Gott ist und wie er wirkt, weiterlösen. Weil Gott anders wirkt, weiter wirkt, als ich mir das vorstellen kann. Und ich bin fast überzeugt, dass die Jünger sich damals das Kommen von dem Heiligen Geist wahrscheinlich ganz anders vorgestellt haben, dass es plötzlich Winde tut, ums ganze Haus herum, alles schüttelt tut und da irgendetwas merkst, jetzt geht ab, was ich nicht mehr einordnen kann. Und wie haben dann die Jünger reagiert, wo es gewindet und gestürmt hat, plötzlich ums Haus herum? Nein, also, so war das nicht Plan gewesen, Jesus. Also das passt nicht in meine Vorstellung hinein. Ich hätte lieber ein bisschen Steak. Ich weiß es nicht. Wir wissen nicht genau, wie die Jünger reagiert haben. Wenn wir die Bibel lesen, dann lesen wir, dass sie von Staunen ergriffen worden sind. Ganz anders, als sie das erwartet hätten. Aber sie haben sich darauf eingelassen. Sie haben sich darauf eingelassen. Hunger nach Jesus zu haben bedeutet, du nimmst den Servo an. die dir angestrickt wird. Das Problem bei dieser Sache ist, wenn man einfach wartet und wartet, bis dann irgendwann mal etwas wirkt, dann könnte man verhungern dabei. Aber Jesus ist es, der dich satt will machen. Und die Jünger sind bereit, sich zu füllen lassen. Die Jünger sind bereit, empfangen zu sein. Und der Geist ist gekommen und hat sie gefüllt und ist übersprudelt. Sie mussten teilen von dem, was sie gehört haben. Und wenn wir in die Welt hineinschauen, dann sehen wir Millionen von Menschen, die nicht satt sind, weder körperlich noch geistlich. Und genau zu diesen Menschen sendet uns Jesus hin. Sind meine Zeugen. Erzählt von dem, was ich in eurem Leben bewegt habe. Teilt das, was ich euch geschenkt habe. Wenn wir die Menschen aus unserer eigenen Kraft heraus erreichen wollen, die Kraft, die so schnell begrenzt ist, die Kraft, die so schnell weg ist, erschöpft ist, dann wird es wahrscheinlich sehr schwierig werden. Bis unmöglich. Aber heute Morgen darfst du da sein und einmal mehr sagen, Jesus, ich will, dass du mich füllst. Einmal mehr. Ich will bereit sein, mich füllen zu lassen. Jesus, mach mich satt. Und schlussendlich darfst du es glauben, Gott will dich brauchen. Dich mit deiner Geschichte, dich mit deinem Umfeld, dich an dem Ort, wo du angestellt worden bist. Und darum nochmal, glaubst du, dass Gott dich wirklich kann brauchen? Glaubst du, dass Gott dich so kann brauchen, wie du bist, mit all deiner Schwachheit, mit all dem, was du nicht kannst? Wenn ich mich allein auf meine Möglichkeiten berufe, dann zweifle ich daran. Aus meiner Persönlichkeit heraus neige ich dazu, dass ich das Glas meistens eher halb leer sehe als halb voll. Ich bin eher bei denen, die so ein bisschen kritisch manchmal eingestellt ist. Und ich sehe vor allem meine Unzulänglichkeiten, meine Grenzen. Die Sprachgrenzen manchmal, wenn ich hadere mit meinem fast nicht vorhandenen Französisch, das doch so wichtig wäre, um irgendwo auch miteinander zu reden und austauschen. Oder der Menschenfurcht, die manchmal da ist und die Überwindung so schwer fällt, selbst wenn Gott manchmal die Türen so weit aufreißen tut wie ein Scheunentor. Man müsste nur noch da durchlaufen. Die Versagensangst, die manchmal da ist, alles wollen perfekt vorzubereiten und Spontanität plötzlich verloren geht. Oder mein Versagen manchmal auch als Ehemann und Vater, der da steht und ich manchmal drauf schaue und sage, wieso hast du jetzt nur, wie hast du nur können? Kennt ihr solche Nöte auch? So Ängste, Herausforderungen in eurem Leben? Aber wisst ihr, seit dem Pfingstwunder, seit dem, was wir da lesen, wo passiert ist und ausgossen wurde, steht die Tatsache, dass Jesus lebt, dass Jesus ausgossen wird durch den Heiligen Geist und wir ihn dürfen aufnehmen in uns hinein. Und das gilt für jeden. Jesus lebt in der Form vom Heiligen Geist in uns hinein. Und von dieser Kraft, sagt Paulus in Philipper 4,13, ich kann im Fall alles. Ich kann alles durch den, der in mir innen ist und Leben tut. Der, der mich mächtig macht. In gewissen anderen Übersetzungen heisst, es gibt nichts, was mir unmöglich ist, weil der bei mir ist, der mich stark macht. Versteht ihr? Er macht es. Und glauben wir, der fulminante Startschuss damals von der Jerusalemer Gemeinde mit diesen 3000 Neubekehrten, der wäre wahrscheinlich voll in die Hose gegangen, wenn die Jünger einfach auf sich selber geschaut hätten. Auf das, was sie dann dort zu bieten hatten. Sie wären überfordert gewesen. Und darum sage ich dir heute Morgen, ganz egal, was in deinem Leben vielleicht gerade für einen Berg vor dir steht, ganz egal, was für eine Herausforderung vor dir steht, wo du nicht drüber siehst, du musst kein Held sein. Weil du hast in dir inne eine Kraft, die bei weitem überwinden tut. Wir müssen nicht Helden sein, weil Jesus unser Held ist. Weil Jesus unser Held ist. Es genügt, wenn wir bereit sind, immer wieder zu sagen, füll mich. Füll mich mit deiner Kraft. Und dann sitzt oder steht oder schwebt Gott da in unserer Gegenwart und schaut dich an und sagt, du gefällst mir. Dich will ich brauchen. Hey, du mit deiner Geschichte. Ich will mit dir unterwegs sein. Weil wir alles sind gesendet. Gesendet mit Power. Versteht ihr? Gesendet mit einer Kraft, die bei weitem überwinden tut. Ich möchte zum Schluss von meiner Predigt euch einen kleinen Clip zeigen. wo ich noch eine kurze Illustration anfügen möchte. Ein kleiner Clip, einfach so, ich hoffe, ihr versteht es. Es hat englische Untertitel. Die, die Englisch können, können auch noch anlesen. Sonst denke ich, dass wir es mit dem Bild und Ton hoffentlich gut überbringen.
Guten Morgen! Alle da! Willkommen im Bündnerland! Ja, guten Tag, schöne Frau! Guten Morgen!
Morgen, Bro!
Hey, Allegra, es ist kurze Zeit. Ja, du. Hallo. Darf ich einladen?
Ja, mach ich mal.
Nummer 2 habe ich da, Freund. Einladen, es bewegt draussen.
Das ist
gültig,
heute. Nur heute.
Heute habe ich nicht Zeit.
Oh, I'm saying, komm zu ihm.
Jetzt gerade.
Das ist ein bisschen spontan. Danke vielmals.
Jetzt müsst ihr einfach auf den Zug.
Okay. Können Sie mit meinem Chef reden?
Ja, komm mal doch geschwind anrufen. Das ist nicht so wichtig mit dem Chef.
Ist
gut. 044.
446. Sieben Mann, der kommt heute Nachmittag nicht in die Schule. Kann ich auf dich rechnen?
Ich weiss es nicht.
Das ist mit Kinderkrippe da. In einer Viertelstunde fährt der Zug.
Shit,
Das haben wir gerade noch.
Also dann bis nachher.
Ja, dann kommen wir
dir. Ja, ist gut.
Bis nachher.
Also wir kommen.
Hey, super. Ja, das ist super.
Tschüss.
Hey, ciao. Hallo!
Hallo,
danke! Wollt
ihr
reisen? Ja! Ja, das ist gut!
Hey!
Ja, ich
weiß
nicht! Perfekt!
Hallo! Hallo!
Der Tourismusverbund Graubünden hat mir nichts gezahlt für die Werbung. Die ist gratis für euch. Mich begeistert der Ansatz. Und ich möchte euch ganz kurz 3 Punkte weitergeben, die man lernen vom Bündner lernen könnte. Wir Bern oder Zürcher, wer auch immer wir sind, was man lernen vom Bündner. Der Bündner, der ist echt begeistert. Natürlich von seiner Alp. Von dem Ort, wo er dort leben tut. Und er will alle teilhaben lassen. Er ist überzeugt, das ist im Fall das Beste, was die Zürcher heute Morgen brauchen, dort im Hauptbahnhof in Zürich. Meine Alp. Und als Christ geht es uns doch eigentlich gleich, oder? Wir sind überzeugt, dass Jesus Christus das Beste ist, was einem Menschen passieren kann. Ein riesiges Geschenk, dass wir Vergebung hingereicht bekommen. Und man darf sie einfach annehmen und weitergeben. Unglaublich zu wissen, dass es Hoffnung gibt, auch in der tiefsten Dunkelheit. Einfach nur Gnade, dass wir geliebt und angenommen sind, so wie wir sind. Wunderschön, dass wir unter Glaubensgeschwistern eine Gemeinschaft bilden können, die Welt verändert. Wo die Welt verändert und einen Unterschied ausmacht. Und das ist eine Botschaft, die wir Christen haben. Das ist die beste Botschaft, die wir haben. Und wir dürfen überzeugt sein, wie der Bündner, echt begeistert sein. Von dem, was wir zu bieten haben. Das zweite, der Bündner, das wir lernen können, ist, der Bündner ist dort, wo die Menschen sind. Und das ist das Geheimnis von seinem Erfolg. Er ist mitten im Leben von diesen Leuten dort. Und als Christen sind wir in die Welt hineingesetzt, mitten ins Leben hinein. Matthäus 5 heisst es, wir sollen das Licht sein, das dieser Welt scheinen tut. Kirche, Gemeinde, Chor, heilsame Ziehe ist nicht einfach ein geschlossenes System, die für sich selber funktionieren tut. Christen sind nicht ausgesendet, ein Museum zu bauen, das vielleicht schön aussieht, aber überall berührend verboten draufsteht. Eine wahre, einladende, offene Gemeinschaft von Christen heisst, jeder ist willkommen. Jeder darf reinkommen, jeder darf Teil sein von denen. Stell dir vor, der Bündner hätte gesagt, wenn du zu mir kommen willst, dann musst du zuerst deinen Akzent trainieren. Dann machen wir eine Prüfung und wir sehen dann, ob du zu uns passt oder nicht. Versteht ihr? In diesem Clip, da kommt einer mit einem Surfbrett an, völlig unpassend für die Alpenwelt, aber er ist herzlich willkommen. Er wird begrüßt und reingeholt von dem Bündner. Und der dritte Punkt ist, der Bündner ladet ein, Teil zu sein. Ich habe letztes Jahresmotto von einer anderen christlichen Gemeinde gelesen, die haben das Jahresmotto gehabt, willkommen daheim. Willkommen daheim. Und ich glaube, um das geht es. Daheim ist da, wo du und ich gern sind. Da, wo du und ich angestellt worden sind. In deinem Büro, in deinem Klassenzimmer, in deiner Nachbarschaft, dort, wo du angesendet bist, dort soll es die Heime geben. Und es bedeutet nicht, dass wir den Menschen erklären wollen, wer oder was noch vor allem alles fehlt bei ihnen. Sondern eigentlich geht es darum, zu zeigen, wer in uns hineinlebt und welche Kraft uns führen tut, welche Kraft bei weitem überwindet. In 2. Korinther 2, Vers 15 heißt es, durch Christus sind wir ein Wohlgeruch, ein angenehmer Duft, der neues Leben bringt. Lasst uns ein Parfüm sein. Ich glaube, in dieser Zeit und in der Zeit, wo wir jetzt gerade drin leben, besonders wichtig. Aber wird im Winter nicht weniger wichtig sein. Lasst uns etwas von dem Wohlgeruch sein, der einladend ist, der begeistert, der da ist, wo die Menschen sind und der einladet, ein Teil zu sein und Jesus zu finden. Du bist gesendet. Dein Typ ist gefragt, ob in Burgdorf neu für euch zwei, Irene und Markus, oder für uns hier in Bern, oder wo immer wir uns bewegen, wir sind gesendet mit Power, mit Kraft, die von ihm kommt und nicht von uns raus. Und sie wird bei weitem überwinden. Amen. Heiliger Geist, ich will dir Danke sagen, dass du bei uns bist. Ich will dir Danke sagen, dass du unsere Herzen füllst.